Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom heutigen Dienstag, den 22. Mai. Heute haben wir folgende Themen: Frühförderung von Kindern hinterlässt positive Spuren. Schnuppertag für das Berner Primano-Angebot. Die Schweiz fördert die grüne Wirtschaft in Kleinbetrieben. Projektstart in Indonesien. Wahlen in Mexiko. Für Journalisten eine gefährliche Angelegenheit. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst Wilmar Rall mit den Nachrichten.
Heute beginnt im zürcherischen Oerlikon die europaweit größte Verschiebung eines Hauses. Das ehemalige Direktionsgebäude der Maschinenfabrik Oerlikon wird um 60 Meter verschoben und macht damit dem Ausbau vom Bahnhof Oerlikon Platz. Seit einem Jahr laufen die Vorbereitungen für die Verschiebung des über 6000 Tonnen schweren Hauses. Sie kostet rund 10 Millionen Franken. Läuft alles gut, soll die Aktion innerhalb von 15 Stunden über die Bühne gehen. Sie beginnt in diesen Minuten. Postauto Schweiz eröffnet die erste Wasserstofftankstelle in Bruck. Seit Ende letzten Jahres testet Postauto Schweiz 5 wasserstoffbetriebene Postautos. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht nur Wasserdampf als Abgas. Somit sind die Busse sehr umweltfreundlich und sehr leise. Postauto Schweiz testet diese Technologie nun auch in der Praxis, um das Potenzial und auch mögliche Probleme abzuklären. Die hochgejubelte Facebook-Aktie hält nicht, was sie verspricht. Nach dem zweiten Handelstag ist die Bilanz ernüchternd. Die Aktie brach gestern in New York um 11% ein. Der Gesamtwert vom sozialen Netzwerk sank von anfangs 104 auf rund 93 Milliarden Dollar. Die meisten Aktien hält Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der nun auch die größten Verluste einstecken muss. Das Netzwerk hat rund 900 Millionen Mitglieder, trotzdem war der Gewinn im vergangenen Jahr vergleichsweise bescheiden. Die Haupteinnahmequelle von Facebook ist Werbung. Am NATO-Gipfel wurde das Ende des Afghanistan-Einsatzes definitiv besiegelt. Nächstes Jahr geht die Verantwortung für die Sicherheit von der internationalen Schutztruppe an die einheimischen Streitkräfte über. Ende 2014 ziehen sich die ausländischen Truppen aus Afghanistan zurück. Das hat der NATO-Gipfel in seiner Abschlusserklärung in Chicago bestätigt. Danach will die NATO das Land während 10 Jahren ausbilden, beraten und unterstützen. Die Schweiz leistet keine militärische Unterstützung, unterhält aber Projekte für gute Regierungsführung und nachhaltige Entwicklung. Dafür erhöht die Schweiz ihre finanzielle Unterstützung auf 25 Millionen Franken, wie Bundesrat Didier Burkhalter am NATO-Gipfel erklärte. Und noch zum Wetter. Am Abend und in der Nacht ist es bewölkt mit teils Regen. Auch morgen Mittwoch bleibt es wechselhaft. Bei einer mäßigen Brise steigen die Temperaturen auf 18 Grad. Donnerstag und Freitag ist es meist sonnig. Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf bei bis zu 24 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Kleinkinder sind oft zu mehr fähig, als Erwachsene denken. Wenn es Erwachsene verpassen, ihre Kinder selbstständig walten und schalten zu lassen, kann das zu einem Problem werden. Insbesondere dann, wenn Kinder die vermeintliche Sicherheit, das Elternhaus, verlassen. Also wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule kommen. Die Stadt Bern will deshalb auch schon Kleinkinder gezielt fördern. Im Rahmen des Pilotprojektes Primano schafft sie eine breite Palette von Angeboten. Morgen Mittwoch werden im Rahmen eines Aktionstages verschiedene Spiel- und Förderangebote vorgestellt. Mehr zum Projekt Primano im Beitrag von Michael Spahr.
Für Eltern ist es immer ein Dilemma. Einerseits braucht ein Kind viel Geborgenheit, andererseits muss es lernen, selbstständig zu werden. Das heißt, die Eltern müssen ein Kind auch mal scheitern lassen, beim Versuch, mal etwas ganz selber zu machen. Wenn das nicht passiert, ist die Gefahr groß, dass ein Kind große Mühe haben wird, sobald es in die Schule oder in den Kindergarten kommt. Und das wiederum ist eine große Belastung für die Lehrpersonen dieser Stadt. Die Berner Direktion für Bildung, Soziales und Sport hat deshalb das Projekt Primano ins Leben gerufen. Martin Scholer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Primano und führt aus, wie das Projekt funktioniert.
Der erste Teil besteht eigentlich aus der Vernetzungsarbeit in den Quartieren. Hier ist die Quartierkoordinatorin jeweilig für die Anliegen der Familie mit jungen Kindern zuständig, sie vernetzt, sie informiert über das Angebot und da werden auch die Hemmungen für die Anmeldung eigentlich abgebaut. Und dann unterstützen wir in einem zweiten Teil Spielgruppen und Kitas in der pädagogischen Qualität, also mit Weiterbildungsmodulen in verschiedenen Themenbereichen. Und der dritte Bereich wäre eigentlich dann das Hausbesuchsprogramm. Das ist ein Laienprogramm, also eigentlich Familien mit Kleinkindern, 1,5-jährig bis 3, werden besucht, wöchentlich, später 2-wöchentlich. Und die Mütter werden angeleitet, wie sie mit ihrem Kind spielen können und interagieren können.
Seit 5 Jahren unterstützt Primano Eltern so, dass sie ihre Kinder optimal fördern können. Dem Ziel, die Chancengleichheit für Kinder bei Schulbeginn zu erhöhen, kommt das Projekt allmählich näher. Erste Erfolge können laut Martin Scholer von Primano schon aufgezeigt werden.
Zum einen haben wir die Rückmeldungen aus den Kindergärten, also die Kindergartenlehrpersonen merken ganz stark, welche Kinder gefördert wurden und welche nicht, obwohl sie es eigentlich anfänglich nicht wissen. Also sie merken es nicht nur den Kindern an, sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern, dass es funktioniert, dass die Eltern viel offener sind und auch besser eingehen auf Rückmeldungen der Kindergartenlehrpersonen und die Zusammenarbeit so gestärkt wirkt. Und zum anderen sind es eigentlich Rückmeldungen, die wir von der Evaluation haben. Das Projekt wird von der Uni Bern evaluiert, von dem Entwicklungspsychologischen Institut. Und hier sind die Rückmeldungen auch sehr positiv, was die generelle Entwicklung der Kinder anbelangt. In Alltagsfertigkeiten, aber auch im Sprachausdruck und in der Selbstständigkeit.
Auch die Stadtberner Politiker und Politikerinnen konnten vom Sinn und Zweck von Primano überzeugt werden. Der Stadtrat beschloss Anfang Jahr, das Projekt weiterlaufen zu lassen. Im Moment gibt es Primano-Angebote in 4 Quartieren. In Zukunft sollen zusätzliche Quartiere hinzukommen, wenn der Bedarf besteht. In Form eines Aktionstages sollen der Öffentlichkeit die Angebote von Primano näher gebracht werden.
Da haben die Spielgruppen, Tag der offenen Tür, aber der Aktionstag ist auch begleitet von verschiedenen Aktivitäten im Quartier, sei es auf einem Spielplatz oder in der Bibliothek in Bümplitz oder in Bethlehem im Mütterzentrum. Es gibt verschiedene Schwerpunkte dieser Aktivitäten in den Pilotquartieren und da geht es vor allem um Schnuppern, Kennenlernen und das Ziel ist eigentlich, dass Eltern motiviert werden, ihre Kinder ab dem Sommer in ein Angebot, sei es Spielgruppe oder Mutter-Kind-Deutsch, anzumelden.
Sagt Martin Scholer, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Primano. Der Primano-Aktionstag findet morgen Mittwoch in denjenigen Quartieren Berns statt, wo der Pilotversuch auch durchgeführt wird. Das sind Bethlehem, Holligenbrunn-Matt, Kleefeld-Weidmatt und Wittighofen-Murifeld. Das Programm gibt es auf der Internetseite unter www.primano.ch unter der Rubrik Aktuell.
Rabe Info 95,6.
Umweltschonend produzieren und trotzdem wettbewerbsfähig bleiben. Das will die Green Economy. Um diese grüne Wirtschaft weltweit zu fördern, hat die Schweiz in verschiedensten Ländern sogenannte Cleaner Production Centers umgesetzt. Beratungszentren für ressourcenarmes und energieeffizientes Wirtschaften. Gestern fiel der Startschuss für das jüngste Projekt in Indonesien. Was genau dahinter steckt, fragte Wilmar Rall Hans-Peter Egler, Leiter Handelsförderung beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Gestern hat die Schweiz ein Projektabkommen über 4 Millionen Franken unterzeichnet mit der Organisation für Industrieentwicklung der Vereinten Nationen UNO. Geplant ist der Aufbau von sogenannten Cleaner Production Centers in Indonesien, einem Beratungsnetzwerk für kleine und mittlere Unternehmen. Was genau steckt hinter diesem Netzwerk?
Die Idee dabei ist, die ressourceneffiziente Produktion zu fördern in Regionen, wo eben noch Ressourcen nicht so effizient eingesetzt werden. Das heißt, man hat einen Energieverschleiß, Wasserverschleiß, aber auch Rohmaterialien, die bei der Produktion in kleinen Industrieunternehmen zu uneffizient gebraucht werden. Und das gibt nachher einen negativen Impact in die Umwelt, aber auch bei den Mitarbeitern. Und deshalb setzen wir uns ein, dass in Entwicklungsländern sauber und effizient produziert wird und dadurch eben die Produktivität der Unternehmen gesteigert wird und zusätzlich auch deren Wettbewerbsfähigkeit.
Was genau muss man sich unter diesen Cleaner Production Centers vorstellen? Also wie wird das umgesetzt?
Ziel dabei ist, dass dieses Zentrum ein lokales Netzwerk hat von Experten und genau diese Experten werden in Zusammenarbeit mit Schweizer Experten oder anderen internationalen Experten ausgebildet, so dass sie eben ihre Beratungen anbieten können, so dass eben das zu lokalen Preisen angeboten werden kann und auch der entsprechende Dialog mit den Regierungsvertretern geführt werden kann, so dass eben entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen auch ausgearbeitet werden können.
Inwiefern werden denn lokale Entscheidungsträger oder auch die Bevölkerung an sich in diese Projekte mit einbezogen?
Also die lokalen Entscheidträger, die machen schon ganz am Anfang mit, weil diese Cleaner Production Centers werden natürlich von lokalen Behörden, Institutionen und Organisationen selbst getragen. Ein Zentrum wird von der Universität in Bandung geführt, das sich ganz spezifisch auf diese Fragen der nachhaltigen Produktion in Unternehmen ausrichten wird und konzentrieren wird und gleichzeitig auch Studenten ausbilden wird zu diesen Fragen.
Indonesien zählt zu den weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen. Wenn die Industrie ressourceneffizienter arbeiten würde, könnte man laut ihren Berechnungen 20-30% vom CO2-Ausstoß einsparen. Was sind denn die größten Umweltprobleme in Indonesien?
Ja, eines ist die Abholzung im Tropenwald natürlich, wo wir auch sehr aktiv sind mit anderen Ländern zusammen, Dienstleistungen, Technologien anzubieten, Ansätze anzubieten, zu schauen, was denn auch sonst noch aus diesen Wäldern gebraucht werden kann, sei das Produkte, seien das Pflanzen, seien das irgendwelche anderen nutzbaren Dinge, so dass eben diese Wälder an Wert gewinnen und Einkommen generieren können, so dass die lokale Bevölkerung auch ein Interesse hat, diese Wälder zu erhalten oder eben über den Tourismus kann man auch solche Sachen machen. Aber die ganzen Umweltprobleme sind natürlich weit größer. Das ganze Abfallmanagement ist eine Riesenherausforderung, können Sie sich vorstellen. Das ganze Wasser, aber auch dann die ganzen Verkehrs- und Transportprobleme, die in diesen Megastädten wie Jakarta bestehen. All das sind große Herausforderungen, vor denen eben diese Regierungen in Indonesien, aber auch in anderen Ländern stehen. Und da ist die Zusammenarbeit von verschiedenen Stellen gefragt, nicht nur im Inland, aber eben auch aus dem Ausland.
Sagt Hans-Peter Egler, Leiter Handelsförderung beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
95,6. Rabe Info.
Dieses Jahr sind in Mexiko Wahlen. Da die Drogenkartelle sich tüchtig einmischen, leben kritische Journalisten noch gefährlicher als sonst. Allein dieses Jahr wurden bereits 5 Journalisten ermordet. Ich habe mit Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland, gesprochen und ihn gefragt, wie sich denn die Situation für Journalisten in Mexiko verändert hat.
Die Situation in Mexiko ist ja ohnehin eine sehr dramatische Situation, wenn man bedenkt, dass im sogenannten Drogenkrieg seit dem Jahr 2006, seit der Präsident Felipe Calderón im Prinzip den Drogenbanden, den Kartell, den Krieg erklärt hat, fast 50.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Aber was schon zu beobachten ist, dass das jetzt in diesem Jahr, wo Präsidentschaftswahlen anstehen, sich die Situation für Journalisten insbesondere als eine besonders stark betroffene Opfergruppe in Mexiko sehr verschärft hat. Es gibt Angaben von Menschenrechtsorganisationen in Mexiko, die davon ausgehen, dass allein in diesem Jahr, und das Jahr ist ja noch nicht mal zur Hälfte rum, mehr als 72 Angriffe auf Journalisten dokumentiert wurden und 5 Morde allein in diesem Jahr. Und das sind Angaben von unabhängigen Menschenrechtsorganisationen zufolge, also mehr als es im vergangenen Jahr insgesamt gegeben hat. Das heißt, aktuell im Wahlkampf hat sich die Situation für Journalisten dahin verschärft, dass sie viel stärker, als sie ohnehin schon betroffen sind, von Angriffen und Morden.
Wer bekämpft denn die Journalisten?
Mexiko ist sehr komplexes Macht- und Politikgefüge. Reporter ohne Grenzen als eine Organisation, die sich für Pressefreiheit und Menschenrechte einsetzt, zählt die Drogenkartelle in Mexiko zu den größten Feinden der Pressefreiheit weltweit. Und weil die Drogenkartelle in Mexiko eine Gruppe sind, die es auch ganz speziell auf die Journalisten abgesehen haben, aus einem einfachen Grund, weil unabhängige Journalisten darüber berichten wollen, über die Verstrickungen, Verwicklungen der Drogenkartelle in Mexiko in den Gewaltkonflikt. Und die Drogenkartelle haben natürlich kein Interesse daran, dass der Konflikt irgendwie zum Ende kommt oder aufgehalten wird. Wobei man in dem Zusammenhang vielleicht schon sagen muss, dass der Begriff Drogenkrieg, wenn man ganz ehrlich ist, fast ein bisschen irreführend ist, weil es mit dem Drogenkrieg zum Teil nicht mehr viel zu tun hat. Es geht eigentlich darum, dass die sogenannten Drogenkartelle sehr weit gefächerte Geschäftsfelder mittlerweile haben und wo der Drogenhandel eigentlich nur ein Geschäftsfeld unter vielen ist.
Ist denn die Regierung selber auch da mit in die Drogenkartelle verstrickt?
Naja, also direkt sicherlich lässt sich das so immer nicht sagen. Da hat jetzt auch Reporter ohne Grenzen in dem Sinn keine abgeschlossene Meinung zu. Was es allerdings immer wieder gibt, dass sozusagen in Politik, Verwaltung und Justiz es eine ungeheure Korruption gibt. Und das betrifft zum Beispiel den Punkt Straffreiheit bezüglich Angriffen auf Journalisten. Das heißt, dass Angriffe von Journalisten eben manchmal nicht so verfolgt werden, wie das eigentlich sein sollte. Und da kann man zumindest insofern auch sehen, dass das vielleicht die Regierung ansatzweise auch erkannt hat, dass nämlich zum Beispiel seit diesem Jahr Angriffe auf Journalisten von der Regierung zur Bundessache erhoben wurde und die Ermittlungen dazu mittlerweile von Bundesrichtern geführt werden und nicht mehr von regionalen Amtsgerichten.
Was für Interessen verfolgen denn die Drogenkartelle in Bezug auf die Wahlen?
Drogenkartelle betreiben natürlich keinen Wahlkampf, die sind aber natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Macht- und Politikakteur in Mexiko. Und ich denke, das Hauptinteresse von Drogenkartellen ist, dass sie ihr Geschäft weiter betreiben können. Und insofern, dass ein Präsident bei den Wahlen im Juli an die Macht kommt, der ihnen das auch erlaubt.
Leben Journalisten, die für internationale Medien arbeiten, gleich gefährlich wie Lokaljournalisten?
Generell, das ist eigentlich eine Beobachtung, die Reporter ohne Grenzen in vielen Ländern macht, leben einheimische Journalisten in der Regel immer gefährlicher und das gilt, denke ich, auch für Mexiko.
Wer setzt sich für die Unabhängigkeit der journalistischen Berichterstattung in Mexiko ein?
Das sind, muss man an der Stelle sagen, ganz, ganz, ganz viele mutige Einzelne an die Unabhängigkeit von Journalismus glaubende Kollegen, die verzweifelt sind auch über die Konfliktsituation dort und die nach wie vor daran glauben, aber das unter zum Teil sehr hohen, hohen Risiken. Es gibt natürlich auch internationale Organisationen, die versuchen durch Öffentlichkeit sie zu unterstützen, ihnen Rückendeckung zu geben, Aufmerksamkeit zu geben, wenn Morde passieren. Aber das ist natürlich nur ein bedingter Schutz und ganz, ganz viel Respekt gilt dafür den Mut und die Tapferkeit von vielen Kollegen vor Ort.
Sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen Deutschland.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's, meine Damen und Herren, vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Wilmar Rall und Michael Spahr. Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Hebt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.